Axel trifft Kalscher Candela.
Vielen, vielen Dank fürs Anhören. Ich bin Axel Metz. Jede Woche Dienstag gibt's von uns eine neue Folge auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, hitradio-rtl.de und Audio Now. Wenn's euch gefällt, was ihr hört, dann meine Bitte an euch, weiterempfehlen unter Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen oder auch in der Familie. Und jetzt zu einer Band aus Berlin, die es schon seit 17 Jahren gibt und die mit ihrer Mischung aus Reggae, Dancehall und Hip-Hop immer wieder in den Charts landet. Kalscher Candela. Schön, dass ihr bei mir seid. Ihr seid ja wirklich schon seit Ewigkeiten am Start.
17 und halb.
Es tut uns leid, wir entschuldigen uns hiermit jetzt offiziell dafür. Sorry.
Wenn man so lange als Band am Start ist, muss es irgendwo ein Geheimnis geben, dass die Band so lange hält, weil es gibt irre viele Bands, die gut starten, dann kommen die ersten Erfolge und urplötzlich ist dann irgendwo der Wurm drin und dann wird sich auch gerne mal verstritten und so weiter und so fort. Was ist euer Geheimnis?
Das Geheimnis einer guten Ehe sind Affären.
Getrennte Betten.
getrennte Betten auf jeden Fall. Und nicht viel miteinander reden, einfach machen.
Na, ich würde echt sagen, ernst gesagt, das Gegenteil. Man muss sich konfrontieren auch, man muss sich auch auseinandersetzen. Und wir, also was bei uns besonders interessant ist, dass wir so verschieden sind. Wir sind aus ganz verschiedenen Ecken mit ganz verschiedenen politischen Überzeugungen und so, trotzdem so lang zusammen.
Nein, nicht ganz und, politische Überzeugungen.
Wir haben alles dabei, auf jeden Fall Kontraste Deluxe. Das macht uns irgendwie auch aus und ja, wir lieben die Herausforderungen und wir gehen miteinander um. Und das ist, also, wir sehen uns auch ein bisschen als Vorbild für die Welt. Es geht. Wenn wir es
oder
nicht schaffen,
wie die Welt an sich. Wir spiegeln die Welt.
Ja. Also das Schöne ist zum Beispiel, er hat gerade geredet und ich mag es, wie er redet, wie sich das anhört, aber ich habe ihm nicht zugehört. Also ich weiß nicht, was rausgekommen ist, aber ich höre es mir gerne an. Verstehst du? Das ist das Geheimnis.
Ja.
Ja. Und wenn, also
jeder hat so sein kleines Geheimnis. Ja.
Und also man kann schon sagen, Kalscher Candela
hört sich nicht zu.
Hört sich nicht zu.
Reden aneinander vorbei. Ihr seid eine GbR, habe ich gesehen. Keine, also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts.
Oh Gott.
Keine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. So steht's in eurem Impressum.
Schrecklich, muss, ja. Haben wir einen Fehler gemacht? Muss das heißen, Gemeinschaft bürgerlichen Links?
Wir haften mit dem Privaten.
Du hast ihr haftet zu 100% mit Haut
so
und Haaren.
Komplett, wir sind voll drin, voll verhaftet. Komplett. Wir haften aneinander sozusagen.
Wenn du darauf hin wolltest, ja. So ist es.
Aber wir sind auch beschränkt. Trotzdem. Oder, sorry, du wolltest eine Frage stellen. Sorry, wir haben dich, glaube ich, ein bisschen abgewürgt.
Das ist euer Recht.
Ich wollte noch ganz kurz ernsthaft was antworten. Also das Geile ist, dass uns ja der Erfolg ja nicht über Nacht kam, sondern lange, lange aufgebaut wurde mit harter Arbeit, Blut, Schweiß und Tränen sozusagen. Und als es dann wirklich so weit war, hat uns das auch nicht so krass umgehauen. Das heißt also, wir dachten, gut, wir sind gefestigt und ich glaube, das war auch ein großer Vorteil nach vielen, vielen Jahren des Hin- und Herreisens und Hasselns und ein bisschen Geldverdienens waren wir dann auch bereit, gefestigt für mehr. Und man kann schon sagen, Kalscher Candela sind die Marathonläufer des deutschen Pop-Business. Mhm. Wir sind ja nicht so eine Sprinter von 0 auf 100 und dann Ciao Kakao und des Dopings überführt, sondern wir laufen, manchmal dauert es ein bisschen länger, bis der Song ein Hit wird, aber dann.
Okay. Das mit der GbR hat mich aus einem Grund begeistert, weil.
Komm, sorry.
Okay, ich bin gespannt, ich will wissen, dass die Frage ist. Okay, weil ihr. Das verrät auch eine gewisse Sonnigkeit. Ich weiß das, weil ich habe auch mal eine GbR gegründet, weil ich mir gedacht habe, naja, so viel Geld habe ich ja gar nicht, um eine GmbH zu gründen und ich habe auch noch nicht mal die Hälfte, um die Förderung hier im Osten abzukriegen. Mache ich eine GbR, wird schon gut gehen. Ist das auch so euer Credo?
Ehrlich gesagt, ich muss mal kurz, als Geschäftsführer dieser GbR, muss ich mal kurz ein Plädoyer abhalten. Ich glaube, es ist gar nicht so was Besonderes in erster Linie. Also eine GbR bist du ja schon automatisch. Sobald du eine Band gründest, bist du per se schon eine GbR, ob du jetzt einen Vertrag hast oder nicht. Aber du bist so automatisch, sobald zwei Leute sich entschließen, irgendwas zusammenzumachen, sind sie de facto eine GbR. Und bei uns hat sich dieser Status nie großartig verändert, weil es sich auch ja mehr oder weniger bewährt hat. Natürlich hätte man an einem gewissen Punkt auch eine GmbH irgendwie zwischenschalten können, aber es war für uns kam gar nicht in Frage. Also wenn irgendwann, werden wir vielleicht ein Kalscher Candela Aktienunternehmen. Das ist, glaube ich, das langfristige Ziel, dass wir ein Wirtschaftsriese werden, ein Magnat.
Ja.
Gute Idee. Konzern.
Dir ja. Sind die Augen aufgegangen. Willst du Aktien kaufen?
Auf jeden Fall.
Genau, wir möchten hiermit auch unsere Initial Public Offering machen. Das könnt ihr ab jetzt Kalscha Aktien kaufen. Kauft Aktien.
Ihr findet die bei Instagram. Kalscha Candela Band.
Ja, ich meine, David Bowie hat das vorgemacht. Der hat da mal Aktien von sich verkauft. Wirklich? Das hat er gemacht, ja.
Geiler Typ.
Ja, da war cool damals.
Okay, aber komm jetzt auf deine Frage. Du warst noch nicht fertig. Was willst du jetzt wissen?
Ja, ihr seid als GbR-Gesellschafter.
Du überlegst so lange. Du bist verdächtig. Was
ihr
hast
seid,
du vor?
Ihr seid gute Laune-Typen?
Ja, kann man so jetzt manchmal. Kann man jetzt so nicht sagen.
Ja. Wirklich nicht. Ja, wenn ihr euch so seht, ihr seid schon gut unterwegs, ihr habt gute Laune, ihr seid aufgeräumt, euch geht's sozusagen prächtig. Oder täuscht der Eindruck?
Nee, der Eindruck täuscht nicht, uns geht's nicht nur prächtig, uns geht's, Achtung, sogar bestestens.
Oh!
Der ist aufgewacht, der
Geschäftsführer. Ihr wisst nicht, worauf ich anspiele. Also die fragenden Blicke verraten mir, dass ihr nicht darauf wisst, worauf ich anspiele. Und zwar unser Best-of-Album, das heißt nämlich so, bestestes.
Ja, schon mal ein Best-of-Album.
Ja, ich stehe ganz klar.
Der zweite.
Es ist in der Tat das zweite Best-of. So viele Hits haben wir schon, dass wir noch eins aufmachen mussten. Und ist auch diesmal sind nicht nur drei neue Songs, sondern sechs neue Songs.
Wow.
Und es ist auf jeden Fall auch eine richtig coole Box geworden. Da haben wir die 17 Jahre auch als Bildband quasi verpackt mit vielen coolen Anekdoten. Und ja, es ist viel passiert in der Zeit, viele verschiedene Stile drin. Und ja, es lohnt sich. Definitiv.
Das letzte Best-of, das erste, ist ja schon wieder fast 10 Jahre her, also 9, um genau zu sein. Und seitdem sind ja einige Songs, die es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab und die es noch nicht waren, auch Hits geworden. Das heißt, wir mussten aufstocken und was Neues rausbringen. Ein neues Best-of, 6 neue Songs. Und hoffentlich wird auch einer von den neuen Songs, wer weiß, vielleicht auch ein Hit werden.
Schauen wir mal. Also ich bin da immer sehr guter Dinge.
Ja,
weil eure Sachen, die alten und auch die neuen, machen tatsächlich gute Laune, wenn es auf Party geht hier. Mhm. Meine junge Kollegin Stella kann das bestätigen. Also sie hat es in ihrer Party-Playlist drin.
Sehr gut sein.
Da gehört ihr rein.
Sehr gut.
Und das betrifft ja auch mittlerweile schon mehrere Generationen angesichts eurer 17-jährigen Bandgeschichte. Also es kommen nicht nur die Jungen, die euch vor 17 Jahren entdeckt habt, die sie können ja mittlerweile ihre Kinder mitbringen.
Die etwas Ältere kommen auch, ja.
Ich habe wirklich, 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 man kann es belegen, dass 3 Generationen mittlerweile auf unser Konzert kommen. Das ist Familienunterhaltung und das meine ich nur positiv.
Aber das war von Anfang an so. Also wir wurden schon immer so genannt. Die Krieger, wir haben alle gekriegt.
Gutes Wortspiel.
Boom! Was ist denn nun mit der Gewehr?
Den Aktienmäßig.
Da möchte ich nichts mehr wissen, da weiß ich jetzt
alles. Achso, okay,
gut. Dachten wir, willst du Finanztipps von uns haben, dann würde ich dir jemand anderen empfehlen.
Ihr habt garantiert eine Menge Finanztipps auf Tasche. Bestimmt auch Sachen, mach das lieber nicht, das habe ich gemacht.
Genau, Finanzamt, sag nur Finanzamt.
Also,
davon haben wir am meisten auf jeden Fall.
Matteo, du hast wie Mark Forster polnische Wurzeln.
Jawohl.
Du bist wie Mark Forster auch im Popgeschäft gelandet, im Showgeschäft.
Jawohl.
Und
was noch? Wie mag
was? Was bringt Leute aus der Ecke dazu, hier in Deutschland im Showbusiness gut durchzustarten? Was habt ihr da in euch?
Die Frage ist, was hat Mark in sich?
Nein.
Bigos.
Pirogi.
Tatsächlich Tatsächlich glaube ich, dass Leute aus Polen relativ gut integriert sind, weil die Kultur sich nicht so krass unterscheidet. Kultur ist ja immer so ein bisschen auch, hat ja auch ein bisschen was mit Religion, sage ich mal, zu tun. Ist ja auch so, obwohl ich ja überhaupt nicht religiös bin, aber ist ja nicht eine ganz andere Religion. Die Art und Weise ist nicht so krass unterschiedlich. So. Hm. Und ich glaube,
optisch fällt dir nicht wirklich als Fremdkörper auf oder irgendwie sowas.
Die sind auch ziemlich ähnlich aus Sauerkraut.
Ja, Wurst. Fremdkörper. Nee, ganz ehrlich, keine Ahnung, ehrlich gesagt, was es ist. Das Witzige ist, dass es sogar noch eine Gemeinsamkeit gibt mit Mark Forster.
Erzähle.
Er hat mich mal angerufen und wollte tatsächlich sich gegenüber von mir einziehen. Also so ein Hof und da gegenüber. Also ich hätte in sein Fenster reingucken können, er in meins.
Ja.
Und er hat mich gefragt, wie ist denn das da? Wie wohnt sich das da? Erzähl mal und so. Ich so, boah, das ist richtig cool hier. Aber es ist total leer, weil die ganzen anderen Wohnungen stehen leer und so. Aber endlich ist jemand da, der mich beim nackt durch die Wohnung laufen sehen kann. So, dann kann ich ihm meinen Piep zeigen und so. Und seitdem hat er sich nie wieder gemeldet. Und er ist auch nicht da, er ist auch nicht da eingezogen.
Piep, 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 piep. Deine Lieblingsorte sind Berlin, Kapstadt, Miami in dieser Reihenfolge.
Warum nicht? Also Berlin erstmal, weil das tatsächlich, ich bin mit 6,5 nach West-Berlin damals gekommen, aus einer kommunistischen Diktatur. Manche werden sich noch erinnern. Mhm. Es war so ähnlich wie in der DDR. Menschenfeindliches System. West-Berlin, juhu, Freiheit. Und seitdem bin ich Berliner. Also das ist meine Heimat auf jeden Fall number one. Ich glaube auch, also ich behaupte aber zu 90,9%, dass ich dann nicht wegziehen werde. Hm. Kapstadt ist einfach so ein krass schöner Flecken Erde. Kann ich jedem nur empfehlen. Es ist der absolute Wahnsinn. Die Menschen sind so herzlich, das Essen ist so geil, die Natur, alles, die Mischung der Kulturen dort. Und Miami ist, finde ich, die multikulti-mäßigste Stadt in Amerika. Da fühle ich mich auch sehr wohl, weil die Leute da, also jeder spricht da mindestens zwei Sprachen, Englisch und Spanisch. Oder besser gesagt Spanisch und Englisch. Und die sind sehr, sehr nice und laid back da, die Leute.
Das stimmt, sehr freundlich, sehr sonnige Menschen.
Richtig geil.
Don Carly, bei dir ist das auch so. Berlin, Kapstadt und Miami?
Ich weiß gar nicht mehr genau, das ist ein, habe ich mal in einen Fragebogen eingetragen, ne?
Ja.
Ja, tatsächlich. Und wir haben auch häufig diese Orte gemeinsam aufgesucht. Insofern kann ich das komplett 1:1 bestätigen, was Matteo gerade gesagt hat. Das sind wirklich sehr, sehr, sehr tolle Orte mit wundervollen Menschen. Und also wer mal die Chance hat, da hinzukommen, ich kann es wirklich nur empfehlen.
Hm. Du bist in Kolumbien geboren.
Ja. Aber Modern, Miami ist nicht meine Lieblingsstadt.
Modern Family ist dir bekannt?
Natürlich.
Sind die Frauen dort wirklich so?
Hallo? Natürlich.
Die Gloria.
Natürlich. Man sagt ja, die hübschesten Frauen kommen aus Kolumbien. Und nicht nur das, sondern wir haben die meisten Blumen. Vielfalt und Schmetterlinge in der Welt.
Wow.
Stell dir das vor.
Wie hat es dich von Kolumbien nach hier
Ich bin gebracht? Ja halb deutsch. Mein Vater ist Deutscher, meine Mutter ist Kolumbianerin. Und ich bin dort geboren und eigentlich bin ich eigentlich ein Flüchtling. Wir sind Kolumbien ist ein Bürgerkriegsland. Hm. Und wir müssen, als ich 14 war, sozusagen nach Deutschland, um eine bessere Zukunft zu leben, kamen wir im Land von meinem Vater sozusagen.
Hm. Wenn es irgendwann mal in Kolumbien besser sein sollte, könntest du dir vorstellen, wieder zurückzugehen? Natürlich. Oder ist dann doch schon eher.
Nee, selbstverständlich. Also mein Traum ist, irgendwann sozusagen Kolumbien und Deutschland so nah zu bringen, dass jeder Deutscher nach Kolumbien kann auch und jeder Kolumbianer nach Deutschland.
Ist nur eine Frage, wie man die Plattentektonik auf der Erde irgendwie ins Laufen bringt.
Also da werde ich eine GmbH gründen, um das herauszufinden.
Tunnelgraben. Ich investiere nicht in diese GmbH.
Ich meine, Tunnelgraben wäre auch eine gute Investition.
Direktverbindung.
Direktverbindung. Kolumbien, Deutschland.
Aktuell Investoren.
Ich glaube, da findet man ein paar Investoren.
Ja, Sicherheit.
Johnny, dein Lieblingsort ist Kampala.
Jawohl.
In Uganda.
So sieht's aus.
Erzähl mal, was macht denn den Ort so special?
Also Kampala hat in der Tat sehr viel gemeinsam mit Berlin. Es ist quasi eine sehr große Einwanderungsstadt. Also viele Leute aus der ganzen Welt kommen dorthin. Und man hat einfach eine extrem große Freiheit. Du kannst alles dort machen. Und du hast eine krasse Vielfalt. Eine krasse Partystadt. Du kannst jeden Tag feiern gehen und wirst dem nicht überdrüssig. Und es ist sehr viel Lebensfreude, viele junge Menschen und viele NGOs auch. Also die Leute, die da hingehen und sich auch selbstständig machen mit den crazysten Ideen, sind halt einfach sehr aufgeschlossen und so viel Potenzial dort. Und ich glaube, jeder, der einmal da war, der will auf jeden Fall wiederkommen. So ist bis jetzt meine Trefferquote bei 100%. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, kommt nach Kampala, ist auf jeden Fall eine der Städte, die man in Afrika unbedingt gesehen haben muss.
Hm. Reggae, Dancehall, Hip-Hop, die Zutaten für eure Musik. Ich sag mal so, ich kenne keine andere Stadt außer Berlin, die so fruchtbar für genau diese Sorte Musik gewesen ist.
Das wollte ich nämlich sagen. Das, was du gesagt hast, sind die Synonyme für Berlin. Und auch die Länder, die du aufgezählt hast.
Ja.
Berlin ist halt sehr aufgeschlossen, sehr liberal. Und deswegen, glaube ich, haben sich unsere Eltern irgendwann entschieden, dort zu gedeihen. Und da sind wir sozusagen aufeinander getroffen.
Hm. Reggae und Dancehall waren aber schon sehr, sehr lange sehr stark in Berlin. Warum eigentlich ausgerechnet diese südliche, sonnige Musik?
Ja, ich glaube einfach, das liegt auch einmal an dieser individuellen Freiheit, die man in Berlin ausleben kann. Dann zweitens ist es auch ein Ort, wo die Lebenserhaltungskosten lange Zeit sehr niedrig waren. Mhm. Hauptstadt Deutschlands, viele Menschen, natürlich auch wegen vielen Menschen auch viele Musiker. Das heißt auch, dass die Auslese sehr krass ist in Berlin. Wenn du es schaffen willst, musst du halt wirklich, wirklich gut sein. Und ich glaube, das sind so ein bisschen auch die Faktoren, die eine Rolle spielen. Zumindest war es in unserer Zeit so, vor unserer Zeit natürlich auch. Aber mittlerweile können auch ganz, ganz krasse Acts dank Internet und Totalvernetzung auch aus dem Kaff wie Bittigheim Bissingen kommen, wo halt irgendwie drei der 5 krassesten Rapper in Deutschland aus einer kleinen Stadt kommen. So, das muss man sich mal vorstellen.
Hm. Aber ich glaube, ein Faktor für die Popularität von Reggae, speziell in Berlin, ist mit Sicherheit auch das Jam gewesen. Das ist so ein Sammelsurium.
Eine Oase.
Eine Oase, viel besseres Wort, dankeschön. Eine Oase für halt karibische Musik.
Eine Ohrase.
Eine Ohrase.
Es sieht übrigens auch so aus. Also wenn ihr mal nach Berlin geht, solltet ihr unbedingt den Jam aufsuchen.
Könnte auch mit der liberalen Handhabung von gewissen Rauschmitteln
zu tun haben. Aber auf jeden Fall hat Berlin diesen Anlaufpunkt gehabt und ganz, ganz viele Menschen, die ihre Wurzeln in der Karibik hatten und nach Berlin gekommen sind, haben da sich versammelt, getroffen, Musik gemacht und überhaupt diese Berührfläche überhaupt erst geboten für viele Berliner. Und ich glaube, es hat einen nachhaltigen Einfluss gehabt auf viele, unter anderem auch uns. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, dass es sowas gab. Hörst du jetzt mit 20 Jahren Abstand auch in der Musik, mit Sicherheit.
Mhm. Ihr habt ja sozusagen die Live-Konzert- oder Event-Kultur um den Spaziergang erweitert. Bis dahin gab es ja eigentlich, wer kann lauter, links, rechts, die Mädels, die Jungs, vorn, hinten.
Ganz genau.
Alle gehen mal in die Knie, alle springen wieder hoch. Ihr habt den Spaziergang erfunden. Wie ist es dazu gekommen? Wer ist da drauf gekommen?
Oh, ich würde sagen, darauf gekommen ist jemand, der jetzt gar nicht mehr in unserer Band ist. Aber es ist auch schon ein bisschen her. Ich glaube, es wird wohl um das Jahr 2008, 2009 gewesen sein. So verorte ich das zumindest in meinem Kopf.
Also wir hatten meistens, also schon von Anfang an hatten wir sozusagen in unserer Show, wir wollten immer sozusagen mit dem Publikum Sachen machen. Wir hatten eine Zeit lang, haben wir uns zum Beispiel Freeze, wir sind einfach so stehen geblieben. Und da kam Chino nach vorne, hatte sich so einen Schlüssel ausgeschnitten aus Pappe und uns wieder sozusagen gerade gerichtet, aufgezogen. Mhm. Und das war schon immer ein Teil davon.
Das ziehe ich euch immer noch auf.
Wir machen eine Show und das war uns immer wichtig. Es ist halt Showtime, bedeutet, lass den Alten draußen und dann gehst du auf die Bühne und du machst eine Show halt. Und dann denkst du dir halt Gimmicks aus.
Yeah.
Und der Spaziergang war sozusagen einer von den Gimmicks. Wir hatten aber tausende Gimmicks.
Ja, Leute einbeziehen ist uns wichtig und das hat ja auch so ein kleines Vorritual, dass sich das mal alle kennenlernen müssen so und wenn man kennt ja auch, wenn man aufs Konzert geht, den Nebenmann ja eigentlich nicht, außer man geht halt zu dritt hin oder so, aber sonst die Leute um einen herum, die kennen man ja nicht persönlich, dann lernen die sich erstmal kennen und dann gehen die zusammen spazieren, dann lachen, also weißt du, dann verliert man auch so ein bisschen so die Scheu so und dann glaube ich, ist es noch so ein Icebreaker zusätzlich.
Mhm. Als ihr damit gestartet seid, war das alles noch relativ einfach, das Publikum einzubeziehen. Jetzt stehen ja mittlerweile alle immer irgendwie gerne mit dem Smartphone in der Hand und gucken, dass sie da auch wirklich das Konzert mitbekommen. Wie steht ihr dazu?
Aber wir fordern die auch manchmal raus, den rauszuholen und mitzuwinken, Licht zu machen.
Ja, Taschenlampenfunktion ist auf jeden Fall cool, wenn sie alle rausholen. Da hat das quasi das Feuerzeug abgelöst. Da brennt man sich nicht mehr so auf die Finger. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ansonsten bin ich manchmal sehr schockiert, sage ich mal, so als nicht wirklich Social Media Fan, wenn sich jemand das Konzert, für das er ein Ticket gekauft hat, durch sein Smartphone anguckt. Aber so ist halt die Zeit und ja, ist jetzt auch okay, sag ich mal. Es ist ja auch meistens eigentlich nur bei den großen Hits, dass alle Smartphones rauskommen. Hm. Und mittlerweile finde ich es okay, am Anfang hat es mich schon ein bisschen gestört.
Also ich würde es nicht verurteilen, wenn jemand sein Telefon mal rausnimmt und kurz eine so Story filmt oder so, aber wenn man wirklich das ganze Konzert durchfilmt und nicht mehr wirklich dieses Live-Erlebnis per se so mitbekommt, dann tun mir die Leute einfach leid, weil dann verpassen die das, worum es eigentlich geht. Und ganz ehrlich, ich glaube auch nicht mal, dass sie sich das dann irgendwie stundenlang angucken werden danach. Oder ich bedauere eigentlich die armen Leute, die sich das dann gezwungenermaßen angucken müssen. Also das Besondere am Live ist, dass es wirklich im Moment geschieht und dass du da bist und Teil dessen sein kannst. Und ich glaube, wenn du so ein Handy dazwischen noch packst, dann verpasst du eine ganze Menge.
Aber in der Tat, das ist ein Phänomen. Also wir sind noch von der Zeit, bevor es so eine Smartphones gab. Da hatte jeder von uns einen normalen Nokia und da konntest du nicht stundenlang aufnehmen. Deswegen, es ist schon ein Phänomen und ich glaube, sobald die Google-Gläser draußen sind, wird das aufhören.
Da ist was dran, das stimmt. Als ihr gestartet seid, war ja die Plattenindustrie noch sehr, sehr in Ordnung für ihre Verhältnisse.
Da gab es CDs noch,
CD-Player. Da gab es CDs, da haben so die allerersten Freaks so rausgekriegt, wie sie ihre CDs halt irgendwie selber brennen können. Aber das war noch nicht wirklich Volkssport gewesen. Heute ist ja im Prinzip CD gar nicht mehr so das ganz große Ding.
Es gibt nur Stream.
Es wird gestreamt, Spotify, YouTube, so diese ganzen Sachen. Hat das eure Art und Weise, Musik zu machen, auch eure Band voranzubringen, geändert?
Ja, definitiv. Also jetzt musst du halt so schnell sein wie das Internet. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass du dir irgendwie für einen Song 2 Monate Zeit lässt oder für ein Album irgendwie ein Jahr oder sowas. Das funktioniert heute überhaupt gar nicht mehr. Vielleicht noch bei Bands, die so einen Status erreicht haben, dass sie quasi keine Hits mehr im Radio platzieren müssen oder in den Charts oder was auch immer und alle paar Jahre ein Album rausbringen, sowas wie Metallica oder Rammstein oder so, die sowieso schon diesen Live-Kult-Status haben. Das heißt, egal was die releasen, ob das jetzt ganz oben in die Charts geht, auch singlemäßig oder nicht, die machen trotzdem eine Stadion-Tour. So, alle anderen Leute müssen auf jeden Fall alle paar Wochen, alle paar Monate was rausballern, so. Das ist quasi du wie ein Instagram-Feed oder Facebook-Feed füttern, bloß mit Musik, so.
Ist das jetzt das Ende des Albums, so wie wir es kennen?
Ja und nein. Also auf jeden Fall ist es jetzt mehr ein Track-Business geworden. Es geht um Playlisten, wie machst du einen Song, dass du in eine Playlist reinkommst, wie machst du ihn, dass du in eine bestimmte Playlist reinkommst und so weiter und so fort. Also so richtig so das Konzeptalbum von vorn bis hinten mit Intro, Outro, Prelude, Interlude, keine Ahnung, das kannst du knicken.
Ich glaube aber trotzdem, das ist nur eine Phase. Also ich glaube, das wird irgendwann auch wieder vergehen und deswegen, also Alben sind ja auch im Endeffekt ein Kunstwerk insgesamt und ich glaube schon, dass es wieder kehren wird. Aber man weiß ja nie. Es entstehen auch neue Dinge.
Also da würde ich investieren dagegen.
Also mittlerweile gibt es auch Songs, die sind so kurz, da erschreckst du, die sind 1:30 oder so.
Ja.
Und das ist schon ein Song.
Das ist, finde ich, ein bisschen traurig, dass da Künstler sagen, okay, ich muss mich dem Druck beugen, ich muss halt irgendwie zusehen.
Ja, aber das ist nicht jeder. Also zum Beispiel, ich bin der Meinung, dass es noch gilt. Andere sind anderer Meinung und deswegen repräsentieren wir im Endeffekt die Welt.
Nicht das.
Also ganz kurz,
nicht ohne beugen. Grund macht ihr hier sowas.
Ja, aber wieso beugen? Was meinst du mit beugen?
Naja, wenn ich weiß, also ich komme leichter in eine Playlist rein mit einem 1:30 Song, dann mache ich
dann halt 1:30 Songs. Aber dann kommst du immer noch nicht in die Playlist rein, nur weil der Song 1:30 ist. Guck mal, ganz ehrlich, früher war es so, als wir angefangen haben, ein Song darf nicht länger als 4 Minuten sein, dann wird er nicht im Radio gespielt. Da gab es doch auch diese Regeln. Dann hieß es, er muss 3:30 lang sein. Dann gab es doch auch diese Regeln. Das heißt, es gibt ja immer irgendwelche Regeln. Dazwischen kannst du machen, was du willst. Du kannst ja auch sagen, nee, mach ich nicht. Ich mach mein Ding. Vielleicht findest du ja genug verrückte Verfolger so, und die das auch so sehen. Vielleicht auch nicht so. Also du kannst es ja selbst entscheiden. Man beugt sich, wir machen das ja nicht irgendwie ab. Ich finde, es gibt immer einen Unterschied zwischen relativer also in gefühlter Länge und tatsächlicher Länge. Wenn ein Song 3 Minuten lang ist, ja, oder 2:30 und du denkst, ich mach's wegen Streaming und der hört sich trotzdem so an wie 5 Minuten, weil er einfach scheiße ist und da Längen aufkommen, so, dann hast du ja trotzdem verkackt. Hm. Weißt du, was ich meine? Hm? Also es ist jetzt nicht automatisch so, ja, ich mach das und dann wird es so. Hm. Ist überhaupt nicht so.
Ja, auf der anderen Seite hast du halt Hörgewohnheiten, die jetzt, sagen wir mal, sich auch wieder ändern.
Aber die verändern sich doch bei dir auch. Wenn du vor 5 Jahren hast du doch, kannst du noch gar nicht Instagram, oder?
Nee.
Siehst du, gab's aber schon vor 5 Jahren.
Ja.
Und jetzt guckst du dir auch Instagram an, oder?
Okay.
Guckst dir auch die Stories an, oder?
Ja.
Auch. 15 Sekunden so. Mhm. Das ist deine Aufmerksamkeitsspanne. Die ist gesunken. Ja, aber ist so. Aber ist so. Ey, weißt du,
wie ich viel... Ich würde sagen, es ist ja, für Instagram, aber es kann auch anders sein.
Ja,
das sage ich ja. Jeder hat so ein bisschen seine Meinung.
Also, ich sage nur, keiner wird gezwungen, ja, und ich meine, die Welt verändert sich. Also, es ist auch zum Beispiel, warum Leute eine gewisse Partei wählen und andere Leute eine andere, weil sie auch einfach nicht klarkommen mit der Veränderung. Ist so.
Gut, da ist was dran.
Ja,
auf jeden Fall. Was ich sehr lustig fand, bei No Tango Problema, das Geld kommt von der GEMA.
Richtig, früher oder später.
Eher später. Ja. Ist es mittlerweile so, dass ihr sagt, wir machen unser Geld mit den Konzerten und das ist eher das Promotion-Material oder ist es dann doch eher das mit dem, wo ihr einen Großteil Geld verdient? Nein, und die Konzerte
machen? Was gerade hier war, du hast die CD hochgehalten.
Ja.
Ich erkläre es für die Zuhörer euch, draußen.
Ja, aber das war endlich für uns in unserer quasi Generation Musikschaffender endlich schon immer so gewesen, schon von Anfang an. Wir haben zwar diesen Übergang so miterlebt, hast du vorhin angesprochen, so mit der Plattenindustrie. Wir kommen aus der Phase, wo es denen noch sehr, sehr gut ging eigentlich, aber auch da war nicht jetzt irgendwie so die Monster-Umsätze mit CD-Verkäufen irgendwie zu realisieren, sondern das ist tatsächlich auch da schon irgendwie zu so einem Live-Business geswitcht. Und wir haben das glücklicherweise auch schon von vornherein erkannt und wollten auch immer so oder so halt Live-Musik machen. Das hat uns quasi in die Karten gespielt, weil das sowieso unsere quasi Kernkompetenz ist, das, was wir am meisten mögen und am liebsten machen.
Als Hobby-Finanzberater und GbR-Spezialist kann ich dir sagen, ungefähr in Vorrechnen, also bei Plattenfirmen-Deals, also CD-Verkäufen, Streaming heutzutage, was auch immer, ist das Verhältnis 20 für dich, 80 für die Plattenfirma, aber nur, wenn du die Investitionen einspielst. Beim Live-Business war es immer umgekehrt, 80% für dich, 20% für die Booking-Agentur, was auch immer.
So wie es ja eigentlich auch richtig ist.
Ja,
finde ich.
Naja, also es ist auch wieder so eine Auslegungssache wie mit dem Streaming und der modernen Zeit. Beide Seiten denken, sie sind im Recht. So. Am besten ist es, sich zu informieren und zu wissen, wie gewisse Kosten zustande kommen. Mhm. Weil so ein Konzert zu veranstalten, die Leute sagen, hey, komm doch mal hier nach Gera oder Jena oder so, spiel doch mal da und da, würden wir gerne tun. Wir würden gerne überall spielen, nur es muss jemand ein Konzert veranstalten. Dieses Konzert kostet, da müssen Leute hinkommen, die müssen dort anreisen, die Technik muss bezahlt werden, das Essen muss bezahlt werden, die Unterkunft muss bezahlt werden. Das heißt, bevor du so ein Konzert machst, stecken da ein paar tausend Euro Investitionen drin.
Hm. Ihr seid demnächst hier in Dresden?
Ja.
Im März.
Reithalle, ne?
Reithalle Straße E, genau. Wenn ihr kurz die Augen schließt und an Dresden denkt, was fällt euch so ein?
Pegida.
Oh. Leider. Eine der schönsten Altstädte von Deutschland, auf jeden Fall. Wir waren leider viel zu selten hier. Deswegen freuen wir uns endlich mal wieder da zu sein. Und auf jeden Fall auch coole Leute, soweit ich mich erinnern kann.
Also, ich kann mich auch an die Altstadt erinnern. Das ist sehr bekannt. In Kolumbien zum Beispiel, dass man sagt, Dresden ist bekannt für die Altstadt. Und es war irgendwann war es unter Wasser. Und da hat die ganze Welt drüber geredet.
Ja. Also natürlich auch Zweiter Weltkrieg leider. Aber auch die schönen Sachen, die Machthaber, ich weiß jetzt nicht genau, welche das waren, aber in den letzten Jahrhunderten haben auch die Kunst hier immer gefördert. Ist auf jeden Fall eine krasse kunstaffine Stadt. Ich war in so einem krassen Museum, ich weiß aber leider nicht mehr, wie das heißt. Es war eine Elbe an so einer Treppe. Hm? Weißt du, wie das heißt?
Du warst im grünen Gewölbe, denke ich.
Nee.
Nicht?
Nee. In so modernen, also in dem alten Gebäude, aber es war moderne Kunst.
Blauer Reiter? Nee, das war nicht hier, ne? Ich, sorry, ich bin nicht komplett
daneben. Mir fällt es halt überhaupt nicht ein, aber ich fand sensationell. Mhm. Im grünen Gewölbe war ich leider nicht. Aber hätte ich vielleicht mal machen sollen.
Jetzt gibt es ja ein bisschen weniger zu sehen dort.
Ja, ja. Ansonsten, ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Stadt. Und ich muss auch irgendwie an die Prinzen denken.
Obwohl die gar nicht in Dresden beheimatet aber sind, sondern in Leipzig.
Ja, aber irgendwie, ja. irgendwie muss ich an die Prinzen denken.
Ich muss auf jeden Fall ans Elbsandsteingebirge denken, an die sächsische Schweiz, die hier um die Ecke ist. Und das ist eine der wirklich geilsten Gegenden in Deutschland. Also ich habe selten so viele schöne Naturerlebnisse gehabt wie da. Ich war 2-3 Mal da und ich habe sogar einmal in dieser krassen Höhle übernachtet. Das war so eine Klassenfahrt damals. Und es hat mich krass beeindruckt. Sowas habe ich in Deutschland gar nicht erwartet, so eine schöne Natur.
Und, und ich muss ans Tal der Ahnungslosen denken. Aber das ist nicht in Leipzig, ne?
Nee, das ist schon hier. Die hatten Westempfang. Hier in Dresden, die hatten gar nicht.
Erklär mir das mal bitte ganz kurz. Was ist das eine Legende oder stimmt das wirklich?
Das stimmt wirklich.
Aber was ist also, das? Also, erkläre bitte.
Die DDR hat es nicht gern gesehen, dass wir Westfernsehen und Westradio hören und gucken.
Ja.
So, wenn man aber relativ nah am Westen gewohnt hat, wie zum Beispiel in Ost-Berlin, da hast du den SFB bekommen, da hast du den RIAS bekommen, du hast AD und ZDF natürlich gekriegt. Leipzig hat, glaube ich, den Norddeutschen Rundfunk gehabt, ein bisschen Hessen und die Leute in Thüringen haben auch so Bayerischen Rundfunk gehört, Hessischen Rundfunk, auch die Fernsehsender gehabt. Ich komme aus Zwickau, wir hatten auch Westempfang und die hier, weil das hier ein Talkessel ist, haben die nichts gehabt. Ah. Wenn du hier oben auf dem Berg bist irgendwo, wenn du eine gewisse Höhe erreicht hast, hast du noch was bekommen. Entweder aus Berlin oder aus Hof. Wir haben alles gierig aufgesogen, was es so gab, die Popmusik. Als dort zum Teil auch so, wenn man dann so Bayern 3, da hat Fritz Egner irgendwann mal Black Music entdeckt.
Wow.
Und hat das mit einer Leidenschaft jeden Freitag gespielt. Und das hat dazu geführt, dass die DJs dort gesagt haben, das ist mal eine geile Musik, da kann man tanzen. Das ist viel schicker als dieser ganze komische Italo-Plaste-Pop.
Ja.
Jetzt machen wir Cool in the Gang, jetzt machen wir Chic, jetzt machen wir Gap Band, was auch immer alles damals angesagt war, Cameo und
geil.
Das hat dort eine Sache angeschoben, wenn du in Westsachsen bist, die Leute lieben das. Die Leute mögen die ganzen Sachen. Das ging dann in den 90ern relativ speziell bis hin im, da war, wie heißt der noch? Shabba Ranks. War ein Hit in den Clubs. War ein Hit in den Clubs. Geil. Und das hat eigentlich super. Fritz Egner mit seiner Radioshow damals irgendwie so ein bisschen mit losgetreten.
Das heißt also,
hatten die hier nicht.
Wir müssen also persönlich ganz, ganz oft nach Dresden jetzt kommen. Immer und immer wieder.
Wahrscheinlich, ja. Wenn ihr dann im März eure Show macht, ist es immer ein bisschen schwer drüber zu erzählen, was man da machen wird, aber was steht so fest? Was wird es da geben?
Und zum Beispiel, wir werden schwitzen.
Wir werden singen, wir werden tanzen, wir werden springen. Auf jeden Fall viel Interaktion. Also macht euch fit, trainiert schon mal jetzt für die Show. Sie wird auf jeden Fall Körper und Geist. Ist auf jeden Fall eine Allround-Show. Wir geben Gas in jeder Hinsicht und ja, werden auf jeden Fall gute Stimmung und spannende Musik erleben.
Kalcha Candela, aktuell zu haben im Stream, zum Download und auch auf Doppel-CD. Das Besteste. Die Band geht Ende Februar auf Deutschland-Tournee, am 11. März in Dresden zum Beispiel in der Reithalle. Aktuelle Infos und Tourtermine gibt's auf kalchacandela.de. Wenn es euch gefallen hat, bitte empfehlt unseren Podcast weiter. Ihr könnt auch gerne kommentieren oder bewerten. Axel trifft jeden Dienstag neu zum Download auf Apple Podcast, auf Spotify, Deezer, Google Podcast, hitradio.rtl.de und auf Audio Now. Und als nächstes mit einer ganz besonders interessanten Paarung. Silly-Bassist Jackie spielt regelmäßig mit einem Erzgebirger, der eigentlich seit Jahrzehnten im kanadischen Yukon-Gebiet lebt und dort das Musikmachen für sich entdeckt hat. Wirklich eine echt spannende Geschichte. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.